Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, das ist der Bundestalk, der politische Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Diese Woche hat die Innenministerin zusammen mit dem Bundeskriminalamt die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 vorgestellt, die sogenannte PKS. Eine Menge Aufregung nach den Zahlen, Anstieg von Kriminalität von Leuten mit nicht-deutschem Pass, Anstieg von Jugendkriminalität, alles furchtbar. Große mediale Debatte, darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Bernd Pickert aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Dina Riese, ich bin Co-Leiterin des Taz Inlandsressorts und beschäftige mich vor allem mit Migrationsthemen.
Konrad Litschko, ich bin auch Teil des Inlandsressorts und dort zuständig für den Themenbereich Innere Sicherheit.
Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und beschäftige mich mit vielen und unter anderem auch mit innerer Sicherheit.
Schön, dass ihr alle drei da seid, super. Konrad, vielleicht fangen wir mit dir an. Was steht drin in den Zahlen und was nicht?
Genau, also die polizeiliche Kriminalstatistik wird alljährlich vorgestellt. Am Dienstag war es wieder soweit. Und erfasst werden, das muss man vorweg sagen, Straftaten, die Polizei, zu denen sie ermittelt hat und die sie für so valide befunden hat, dass sie die an Staatsanwaltschaften weitergegeben hat. Das hat eine Tücke, darüber werden wir reden müssen, weil alles, was sie nicht angezeigt bekommt, alles, wozu sie nicht ermittelt hat, das ganze Dunkelfeld ist da nicht mit drin. Was sie aber für 2023 ermittelt hat, waren knapp 6 Millionen Straftaten. Ich habe die Zahl vor mir, 5.940.667. Das bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr um 5,5%. Und weil das alles in den letzten Jahren durch die Corona-Einschränkungen ein bisschen schwierig war, muss man da, oder die Zahlen sich verändert hatten, muss man vielleicht auch den Vergleichswert von 2019 nochmal dazu nehmen. Aber auch da ist es ein Anstieg von 9,3%. Jetzt wird viel über Gewalt gerade diskutiert und das ist ja auch der Aufreger. Wenn man aber reinguckt, muss man sagen, die meisten Delikte waren Diebstahlsdelikte, ungefähr ein Drittel machten das aus. Dann kamen Betrugsdelikte, 12%. Und dann kam der dritte Deliktbereich, waren Körperverletzungen, 10%. So. Die Aufregung ist jetzt der Punkt Gewaltkriminalität. Er ist gestiegen, 8,6% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist tatsächlich ein Höchststand seit 15 Jahren. Und das macht weniger quasi schwere Taten aus wie Mord und Totschlag oder Vergewaltigung. Da gibt es einen minimalen Anstieg, aber tatsächlich sind Raubdelikte gestiegen, Messerangriffe, auch schwere Körperverletzungen. Und dann als letzter, was es auch noch für Aufregung sorgt, sind die Tatverdächtigen. Zum einen ist tatsächlich der Bereich Jugend- und Kinderkriminalität gestiegen. Und dann auch, und da müssen wir vielleicht gleich nochmal ins Detail gehen, der Bereich dieser Kategorie nicht-deutsche Tatverdächtige. Und was da alles reinfällt, das diskutieren wir vielleicht gleich.
Sabine, du warst ja schon in der Vorwoche, also am Dienstag dieser Woche ist die PKS vorgestellt worden. Schon in der Vorwoche warst du eingeladen zu einem Hintergrundgespräch nach Vorveröffentlichung, weil offensichtlich auch auf Ministeriumsseite die Angst war, dass diese Zahlen ein gewisses Verhetzungspotenzial bergen. Wo siehst du dieses Potenzial in den Zahlen?
Zuerst muss ich mal sagen, über Hintergrundgespräche spricht man
nicht
nicht.
Über das Gespräch, aber dass es stattgefunden hat, kann man ja sagen.
Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber es ist natürlich ein totales Verhetzungspotenzial, weil die Straftaten von Menschen mit, also ohne deutschen Pass, stark angestiegen sind. Das stimmt erstmal so von der Zahlenlage her, aber die Zahl an sich sagt herzlich wenig aus. Also zum einen muss man erstmal diese ganzen Delikte rausrechnen, die überhaupt nur Leute begehen können, die keinen deutschen Pass haben. Also alles, was mit Ausländerrecht, Einreise und so weiter zu tun hat. Dann fallen darunter ganz, ganz unterschiedliche Personen. Also du hast Geflüchtete, die in Sammelunterkünften leben, wo wegen der beengten Verhältnisse es häufiger zu Straftaten kommt. Da sind Täter und Opfer, muss man auch sagen, nicht Deutsche. Dann hast du, fallen darunter Kriminelle, die quasi das als Hauptberuf machen und nur deshalb nach Deutschland einreisen. Du hast Touristen, weiß ich auch nicht, irgendwelche Backpacker, die beim Ladendiebstahl erwischt werden. Also das ist so ein Riesenfeld, dass diese Zahl eigentlich herzlich wenig aussagt.
Dina, gerade weil du dich so lange schon mit Migrationsthemen beschäftigst und diese Zahl, der erstmal 41% der Täter sind nicht deutscher Herkunft beziehungsweise haben keinen deutschen Pass. Das wurde dann rausgerechnet auf 34%, weil man diese Zahlen rausgerechnet hat, die Sabine gerade gesagt hat, nämlich ausländerrechtliche Bestimmungen, dann kann man noch auf 34% der Teile. Was hast du gedacht, als du diese Zahlen gehört hast für die Migrationsdebatte in Deutschland?
Also wir erleben jetzt ja schon seit knapp über einem Jahr eine Migrationsdebatte, die sich immer weiter zuspitzt. Und es gibt eben bestimmte Kräfte, das ist vor allem die AfD, die Union macht da sehr gerne mit, die eigentlich jedes Thema, das auf dem Tisch landet, gerne durch eine Migrationsbrille erklären wollen. Egal, was es ist, ist es jetzt Kriminalität, ist es irgendwie, es gibt nicht genug Wohnraum, es gibt nicht genug Schulinfrastruktur, nicht genug LehrerInnen, was auch immer, nicht genug Geld in den Kommunen, an allem sind immer Geflüchtete schuld. Die auch Migration komplett gleichsetzen mit Geflüchteten. Ne? Wenn man in diese Zahlen in der PKS guckt, muss man ja auch nochmal sagen, von den nicht deutschen, in Anführungszeichen, Tatverdächtigen ist auch über die Hälfte nicht geflüchtet, sondern sind eben andere Leute. Sabine hat schon gerade ein paar Gruppen genannt. Genau, aber man guckt auf diese Zahlen und man weiß sofort, es gibt Leute, die warten nur darauf, dass sie die Debatte gerade wieder starten können. Und das ist ja auch sofort losgegangen, dass wir jetzt irgendwie Unionspolitiker haben, die sagen, man braucht jetzt eine Migrationsobergrenze, also ganz allgemein Migrationsobergrenze. Wie möchte man das denn bitte überhaupt machen, gerade wenn man in einer EU mit Freizügigkeit und so weiter lebt? Oder dass man irgendwie jetzt Geflüchtete abschieben muss, noch härter, noch konsequenter. Das war eigentlich zu erwarten. Ist aber natürlich spitzt die Dynamik der letzten Wochen und Monate einfach immer weiter zu.
Wobei man sagen muss, dass es diese Debatte auch schon gab, bevor es die AfD gab. Also das ist so, der kriminelle Ausländer ist so ein Bild, was es seit Jahrzehnten eigentlich gibt und immer als Gefahr an die Wand gemalt wird. Und die PKS ist halt ein hervorragendes Instrument, mit dem man dieses Thema bespielen kann. Man kann jetzt auch noch viel erklären, das habe ich gerade, weil ich nicht so ausschweifend reden wollte, noch nicht gesagt, weil ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass Leute mit Migrationshintergrund, aber besonders Geflüchtete, viele Faktoren haben, wo Kriminologen und Kriminologinnen sagen, die fördern, dass man straffällig wird. Also der Anteil der jungen Männer ist größer. Junge Männer werden, auch Deutsche werden häufiger straffällig. Sie leben, habe ich vorhin schon gesagt, oft in beengten Verhältnissen, da steigt die Aggressivität.
Nee, sie bringen, also du hast ein ganz wichtiger Punkt, genau, sie bringen Gewalterfahrungen mit, genau, die sie in der Flucht oder im Herkunftsland gemacht haben. Und ist es auch eine Frage der Perspektiven, die sie haben oder nicht haben. Also sie leben ja oft sozial depriviert, haben wenig Chancen, auch Arbeitsverbote verhindern diese Perspektiven. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der Delinquenz befördern kann. Und deswegen ist das ein zentraler Punkt, nämlich die Frage tatsächlich Jüngere. 75% der Straftäter sind männlich und dann eben diese soziale Frage. Je prekärer, desto höher die Delinquenzanfälligkeit, die Straffälligkeitsanfälligkeit. Und da sehen wir, es ist eben nicht unbedingt eine Frage des Passes, oder es ist nicht eine Frage des Passes, sondern der sozialen Herkunft.
Und ich finde, das ist ein total zentraler Punkt, der ja auch nochmal die Frage aufwirft, brauchen wir überhaupt diese Aufteilung in Nationalitäten, ne? Deutsche und Nichtdeutsche. Sabine hat gesagt, wie heterogen die Gruppe ist, das ist ja sogar noch breiter. Ja, da sind Leute dabei, die leben seit Jahrzehnten hier, haben aber keinen deutschen Pass. Da sind Menschen dabei, die sind hier geboren, haben keinen deutschen Pass. Da sind Leute dabei, die sind irgendwie LKW-Fahrer auf der Durchfahrt, reiche Geschäftsleute. Da sind Menschen dabei, die irgendwie beim Koksen auf irgendeiner fancy reichen Party erwischt werden, genauso wie irgendwie die Frau, die in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, Sachleistung bekommt und beim Schwarzfahren erwischt wird. Also das ist irgendwie ja auch die Spanne, in der wir uns bewegen. Und das wäre ja, wenn man, also die Frage ist, was möchte man damit? Möchte man daraus Rückschlüsse ziehen, um zum Beispiel Prävention zu betreiben? Ja, dann sind ja so Fragen sehr viel zentraler, wie in was für Lebensverhältnissen leben Menschen überhaupt? Wie prekär leben Menschen? Und wenn man da zum Beispiel sich dann anguckt, was die Ampel in den letzten Monaten auch für Politik gemacht hat, wo ExpertInnen immer warnen, das behindert oder verhindert oder erschwert Integration und Teilhabe und bringt Menschen in immer prekärere Situationen. Zum Beispiel, wenn man ihnen die Sozialleistungen, die für Asylsuchende deutlich unter Bürgergeldniveau liegen, wenn man diesen Zeitraum, in dem sie diese niedrigeren Sozialleistungen bekommen, jetzt von 1,5 auf 3 Jahre ausweitet, bringt man ja Menschen tendenziell in immer prekärere Lebensumstände. Auch diese ganze Debatte über Bezahlkarten, kein Bargeld mehr für Geflüchtete und so. Das sind alles Dinge, die eher fördern, dass Menschen auf die eine oder andere Weise straffällig werden, als dass sie irgendwie zu einer Verbesserung dieser Statistik
beitragen. Was man vielleicht aber noch, bevor wir sozusagen zu diesem Punkt kommen, noch sagen muss, dass das eine Tatverdächtigenstatistik ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da landen nur Leute drin, die angezeigt werden und gegen die Polizei ermittelt. Es ist völlig unklar, ob die am Ende verurteilt werden. Das spielt für diese Statistik überhaupt keine Rolle. Und es gibt eben zwei weitere Faktoren, dass Leute, die so aussehen, als seien sie keine Deutschen oder wie sich manche Leute Deutsche vorstellen, die werden häufiger angezeigt. Das gibt es einen ganz klaren Befund in der Kriminologie. Und sie werden auch häufiger kontrolliert, obwohl Racial Profiling in Deutschland ja verboten ist.
Genau, das würde ich auch nochmal betonen. Also das ist dieses ganze Dunkelfeld ist dann nicht erfasst. Deswegen ist das im Grunde so eine Arbeitsnachweisstatistik auch, ja, diese Kriminalitätsstatistik. Und wenn wir nochmal auf die Zahlen zurückgucken, dann haben wir, das kann man nicht immer vergleichen, weil die Zahlen oder die Kategorien sich über die Jahre auch verändert haben. Aber wir hatten bei der Gesamtzahl der Straftaten, hatten wir in den 90ern viel höhere Strafzahlen. Und das ging dann bis 2016 und dann quasi ging das sogar auch runter, und auch bei den Nichtdeutschen hatten wir 2015 hatten wir so einen Anstieg und dann ging es aber erstmal wieder runter. Das heißt, so ein Automatismus, es wird alles immer schlimmer und immer gefährlicher, kann man so auch nicht sagen.
Da ist auch ganz interessant, was Holger Münch, das ist der Chef des des Bundeskriminalamtes, gesagt hat, dass eben es nicht nur um die Zahl, also dadurch, dass die Zahl der Leute ohne deutschen Pass in Deutschland größer geworden sind. Das ist ein Faktor, der auch noch wichtig ist, weil seit dem Krieg in der Ukraine ja viele UkrainerInnen nach Deutschland gekommen sind. Also die Masse, aus der quasi diese Straftaten begangen werden, ist auch einfach größer geworden. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist das, was Münch gesagt hat, ist, dass es sehr auf diese Dynamik ankommt. Also wenn schnell viele Leute kommen, dann werden die eben auch oft nicht gut eingeführt. Dann sind die Situationen ganz unsicher. Dann leben die Menschen in Turnhallen, weiß der Geier. Also es geht nicht nur um die Zahl, sondern auch darum, wie die Situation der Leute ist.
Ich würde es jetzt ganz gerne ein bisschen auseinanderdröseln noch, weil ich habe so ein, also wenn man im Netz ein bisschen rumguckt, gerade auf Twitter, was ja nun inzwischen eine sehr zweifelhafte Plattform geworden ist, dann liest man unter Kommentaren, Analysen, die so ähnlich sind wie das, was ihr gerade gemacht habt, nämlich die Zahlen auseinanderdrücken und sagen, das kann man doch gar nicht drauf sehen und das muss man relativieren, beziehungsweise das muss man einordnen und so. Da liest man so Stimme des Volkszorns, zumindest Leute, die sich so aufführen und sagen, naja, jetzt geben die Zahlen mal genau das her, was der Großteil der Bevölkerung, wie sie dann behaupten, seit Jahren weiß und sofort wird das wieder alles wegerklärt und so weiter. Die Leute wollen der Realität einfach nicht ins Auge sehen. So ein Präventiv hat eigentlich auch Frau Faeser ja selber so eine Aussage schon antizipiert, als sie bei der Vorstellung sagte, man muss nicht drum herum reden, das Thema Ausländerkriminalität, und sie hat das Wort, glaube ich, sogar in den Mund genommen, gibt es. Sind wir da in einer komischen Position heraus, dass in der öffentlichen Debatte es so rüberkommt, als wollten, und im Übrigen von Bundeskriminalamt bis liberale Medien, eigentlich das Problem, was die AfD und die Rechte seit langem schon behauptet, jetzt, wo es scheinbar durch Zahlen belegt ist, wieder wegreden?
Ja, klar, ist es so. Also das ist eigentlich nur, das ganze Konstrukt ist eine Steilvorlage für diese These. Also es wird ja auch, das kann man ja jedes Jahr auch wieder beobachten. Da werden die Zahlen, irgendein Medium, meist die Welt am Sonntag, muss man sagen, veröffentlicht die Zahlen vorher, ohne weitgehende Einordnung. Dann müssen sich alle, weil das Bundesinnenministerium diese Zahlen noch nicht rausrückt, weil es gibt ja die das Veröffentlichungsdatum meist eine Woche später, da müssen sich alle auf die Welt am Sonntag beziehen. Selbst wenn man die Zahlen hat, man hat irgendwie zugesagt, man hält eine Sperrfrist, ein kompletter Irrsinn, in Tüten alles. Und dann spielt sich das wieder ein. Also dann kommt wird zur Migration rekurriert, die ausländischen Straftäter. Das war auf der Pressekonferenz auch echt super zu beobachten. Es gab nämlich ein paar Journalisten, waren tatsächlich, glaube ich, nur Männer, die mehrfach gefragt haben, ob man sagen kann, dass quasi mehr Migration mehr Straftaten bedeutet. Und die wollten unbedingt dieses Zitat von Faeser hören. Das war total klar. Faeser hat das so nicht gesagt. Die hat dann auch immer erläutert. Ich finde eigentlich, dass sie das in der Präsentation ganz gut gemacht hat, muss ich sagen. Auch wenn sie am Anfang schon gesagt hat, hier, dass Null-Toleranz und solche Sachen. Ich glaube,
das waren die Kollegen von der Bild-Zeitung. Die haben das nämlich dann auch so aufgeschrieben. Mehrfache Nachfrage der Bild-Zeitung und Überschrift war, was Faeser nicht sagt.
Ja, das war und Holger Münch hat dann immer wieder angefangen, das zu erklären und so. Aber das hat diese Dynamik und die weiterführende Sache ist eben, dass dann, wenn Leute probieren, das zu erklären, gesagt wird, ja, die machen die Augen zu, die relativieren das weg. Das ist, die wollen das Problem nicht sehen und das ist schon auch ein Problem, finde ich, für uns. Also das, wenn man das sich genauer anguckt, man kann diese Statistik, die eigentlich, ich meine, wir haben jetzt gesagt, dass es eigentlich nicht so ein richtig gutes Instrument ist, aber man kann sie auch nicht ignorieren. Also es ist wirklich eine schwierige Situation.
Ich habe auch so ein bisschen so ein Murmeltier-Eindruck. Ne? Also das ist ja irgendwie alljährlich nach, irgendwie, wie du sagst, diese Zahlen werden präsentiert und alle Seiten springen reflexartig quasi mit ihren Positionen darauf. Ich finde aber, ja, man ist da so ein bisschen in der Defensive, aber du musst ja trotzdem mit diesen Zahlen, also ich finde auch, was du, dieser Punkt, die Bevölkerung steigt, die nicht deutsche Bevölkerung steigt, wenn du das in Relation setzt, dann siehst du plötzlich, der Anstieg ist da nicht so groß da. Dann muss man das natürlich auch ansprechen und einordnen und darf sich da jetzt nicht so unter Druck setzen lassen. Auch alle quasi Schwierigkeiten mit dieser Statistik müssen irgendwie benannt werden. Trotzdem würde ich am Ende auch sagen, es gibt einen Anstieg, es hilft immer wenig, das dann irgendwie gänzlich zu ignorieren, sondern man muss natürlich, wenn da Warnsignale da sind, dann irgendwie auch darauf reagieren. Und die Frage ist nicht, reden wir drüber oder reden wir nicht drüber? Wir reden, wie du schon gesagt hast, auch seit der Kölner Silvesternacht, und das war vor 10 Jahren, reden wir über dieses Thema. Also ja, wir reden drüber, aber die Frage ist ja, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und da kommen wir vielleicht gleich zu. Und das sind nicht die Schlüsse, glaube ich, die jetzt Obergrenze, Abschiebungen und Grenzkontrollen bedeuten, sondern da müssen wir tatsächlich über Bildung, Prävention und Sozialpolitik reden.
Und ich glaube, der wichtige Punkt ist ja auch, dass wenn man versucht, das zu erklären, man ja nicht sagt, dass das nicht trotzdem auch ein Problem ist. Ne? Also mehr Gewaltdelikte, mehr Straftaten sind natürlich ein Problem. Die Frage ist, ist man dann zufrieden damit zu sagen, das Problem ist, dass hier mehr in Anführungszeichen Ausländer sind? Oder sagt man, was ist denn das Problem? Was führt denn dazu, dass diese Zahlen ansteigen? Und dann ist man eben sofort bei, was ihr gerade schon gesagt habt, bei den Umständen. Ja? Und da macht es relativ wenig Unterschied, ob das dann... Also, dann ist eben die Frage des Passes am Ende nicht die allerentscheidendste, sondern wie sind Menschen untergebracht? Welche Perspektiven haben sie im Leben? Welche Gewalterfahrungen machen sie? In welchem Umfeld bewegen sie sich? Und zwar unabhängig von Aufenthaltsdauer und Status.
Aber man hat ja sogar das Problem, wenn man das zum Teil erläutert, also dieses Ding mit den jungen Männern, ja, das... Was eine wichtige, also das sagt alle kriminologische Forschung, dass irgendwie junge Männer straffälliger werden. Das, und wenn du das aber sagst, also das probierst, das zu erläutern, dann sagen die Leute, Bernd, die du gerade meintest, naja, ist auch klar, wir lassen ja auch viel zu viele junge Männer rein. Und du hattest natürlich in der, es ist bei den Ukrainern und Ukrainerinnen ja ein bisschen anders, aber bei dieser großen Fluchtbewegung 2015, 2016, 2017 waren es schon viele junge Männer. Also das ist schon ein schwieriges Feld. Also so wenn man das aufhört, man spielt den auch so ein bisschen in die Hände, aber trotzdem muss man, finde ich, diese ganzen Sachen natürlich benennen.
Aber wenn du da nochmal hinguckst, 2015, also ein bisschen gibt es ja Aufschlüsselung, was Länder angeht, und das sind nicht die Syrer, die Afghanen, wenn man das zusammenrechnet proportional, die jetzt hier über dem Durchschnitt straffällig werden oder so, also das gerade nicht. So, also das kann man von daher auch so nicht sagen, also wenn man dann auf die Statistik...
Tatsächlich nicht, ich habe das vorhin anders gelesen. Also ich habe gelesen, dass die Ukrainer tatsächlich sehr, sehr unterproportional eigentlich in der Statistik auftauchen, was man dann auch erklären kann, damit, dass die in aller Regel besser untergebracht sind, sofort arbeiten dürfen, was ja viele andere nicht dürfen, oft in Wohnungen oder bei Privatpersonen untergekommen sind, was eine ganz andere Situation ist als die große Sammelunterkunft.
Gleich arbeiten durften.
Genau, das habe ich ja gesagt.
Frauen, ne? Mit Kindern sind und nicht junge Männer.
Und das aber unter den Straftätern aus den Kreisen der Geflüchteten. Und ihr habt es ja vorhin auch schon gesagt, es sind ja nicht alles Geflüchtete, die da auftauchen als Leute mit nicht deutschem Pass. Dass da aber die Gruppe der Afghanen und Syrer, die ja auch mit die größten Gruppen darstellen tatsächlich, auch da überproportional vorhanden ist. Stimmt das gar nicht? Ne?
Nee, das stimmt
also,
nicht.
Soweit ich das auch schon habe, ist es proportional nicht so. Es gibt eine Ballung in diesem Personen aus Maghreb-Staaten beispielsweise. Das ist aber auch kein neues Phänomen. Und da müsste man dann nochmal genauer schauen, was das Thema Intensivtäter beispielsweise angeht, wo sich das dann bundelt. Es gibt, glaube ich, so kleine Cluster Georgien oder so, also wo das dann aber auch wieder ein anderes Phänomen ist, weil das dann tatsächlich eher dieses Phänomen Banden, die international rumreisen, betrifft. Also deswegen, aber soweit ich das auf dem Schirm habe, betrifft das diese Gruppe Syrien und Afghanistan nicht.
Das hat tatsächlich der Chef des BKAs auch auf der PK extra nochmal gesagt.
Lass uns mal zu dem zweiten großen Komplex gehen, weil das eine, was so aufregender war, war diese Frage, Peter Schaff mit nicht deutschem Pass. Und das zweite ist ja bei Jugendkriminalität, Kinder- und Jugendkriminalität, die so hochgegangen ist. Auch da ein bisschen größerer Anteil von Leuten mit nicht deutscher Herkunft. Aber insgesamt, warum geht die Kriminalität von Kindern unter 14 hoch? Warum geht die Kriminalität unter Jugendlichen hoch? Und auch die Gewaltkriminalität geht in diesen Bereichen hoch. Wie ist das einzuordnen? Warum ist das so?
Also, wie gesagt, da kann man auch, wenn man nochmal zurückblickt, sind die Zahlen in den 90ern deutlich höher gewesen. Aber tatsächlich haben wir jetzt wieder einen Höchststand erreicht, seit 2014 bei der Kinderkriminalität und seit 2016, glaube ich, bei den Jugendlichen. Eine Erklärung für dieses Jahr, die auch Holger Münch angeführt hat, war tatsächlich die Corona-Pandemie. Also da waren ja die Möglichkeiten quasi sehr eingeschränkt. Jetzt wird nachholend oder es wird ein gewisser Nachholeffekt wahrgenommen, dass da Jugendliche sich ausprobieren, über die Stränge schlagen. Es ist die Jugendlichen und Kinder sind eine Gruppe, die auch delinquenzanfälliger sind, weil sie Grenzen austesten, was sich dann später wieder auch einfängt. Und da hat das BKA schon damit gerechnet, dass es da einen Nachholeffekt gibt. Plus gibt es auch Feststellungen, dass da Jugendliche auch mit psychischen Folgen aus der Corona-Pandemie konfrontiert sind, was auch nochmal Kriminalität befördern kann.
Man muss ja sehen, dass wir in einer Zeit leben, in der wirklich in den letzten Jahren enorm viele Krisen aufeinander getroffen sind. Und das zeigt sich, ich glaube, das zeigt sich in dieser ganzen Statistik bei den Jugendlichen, bei egal in welche Kategorie man guckt. Aber wir haben irgendwie diese Corona-Pandemie gehabt mit all ihren sozialen, wirtschaftlichen und so weiter Folgen. Wir haben irgendwie diverse Kriege um uns rumtoben. Es gab eine Rieseninflation, also sozusagen die materielle Lage von vielen Leuten hat sich nochmal deutlich verschlechtert und gerade bei Leuten, die sowieso schon vorher in prekären Verhältnissen gelebt haben, schlägt sowas alles dann natürlich auch nochmal mehr durch. Und ich habe gesehen, der Soziologe Aladin El-Mafalani, der sich ja viel mit solchen Themen beschäftigt, der hat natürlich auch auf diese Statistik geguckt und der hat jetzt nochmal gesagt, natürlich ist es besorgniserregend, wenn die Zahlen hochgehen, aber er hätte beinahe erwartet, dass es noch schlimmer wird. Ist einigermaßen beruhigt, dass der Anstieg in Anführungszeichen nur so ist, wie er jetzt ist, weil man das hätte auch noch anders ausgehen können. Und das sind natürlich alles Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Also da gibt es schon auch viel aufzuholen. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder dran gedacht, wie Jens Spahn, als die Corona-Pandemie begann, damals noch Gesundheitsminister, sagte, wir werden einander viel verzeihen müssen. Und wir sehen jetzt so langsam irgendwie an verschiedenen Ecken die Resultate der multiplen Krisen der vergangenen Jahre.
Wobei bei der Argumentation von Aladin El-Mafalani ja immer noch dazu kommt, dass die Infrastruktur für Kinder und Jugendliche so dermaßen abschifft. Ne? Also dass irgendwie die Schulen zu schlecht ausgestattet sind, es an Kita-Plätzen fehlt, Erzieherinnen. Also das ganze Programm, das ist ja für seine Argumentation auch total wichtig und würde ich auch sagen, hat er recht.
Aber das potenziert sich natürlich, denn dass die Jugendlichen und Kinder da alleingelassen wurden in der Corona-Pandemie, Schulen wurden geschlossen und man hat dann eigentlich nicht weiter geschaut, was machen die eigentlich, geht es denen gut, geht es denen nicht gut, wer kümmert sich um die, das schlägt jetzt natürlich zurück. Und auch da kommt wieder der Punkt rein, sozialer Faktor. Also Kinder, Jugendliche, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die auch selber Gewalt vielleicht in den Familien erleben, auch da potenziert sich wieder eine Gefahr, dann selber straffällig zu werden.
Wenn wir uns jetzt angucken, also wahrscheinlich kann man aus den Zahlen das nicht rauslesen, weil die Aufschlüsselung gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Also soziale Verhältnisse werden nicht aufgeführt, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das so? Ist das differenziert? Also sprich nee. Einkommensstand bei Kinder- und Jugendkriminalität, sozialer Status der Eltern etc. pp.
Also nicht nur
Polizei. Aus der PKS nicht zu sehen, in der Forschung schon, ja, genau. Aber in der PKS eigentlich nicht. Ne? Aber also zum einen, was taugt diese PKS, wenn sie eigentlich einen wesentlichen Faktor, und ich glaube die Forschung, soweit ich das gelesen habe in meiner kurzen Vorbereitung auf diesen Podcast, ist sich da glaube ich relativ einig, dass sozialer Status und Bildungsniveau eine große Rolle spielen, eine viel größere Korrelation auch zu der Frage haben, ob jemand kriminell, gewalttätig und so weiter wird, als die reine Herkunftsfrage oder sowas. Mhm. Also Herkunft im Sinne von Deutsch, nicht Deutsch gemeint. Wenn das da drin aber gar nicht auftaucht, Was taugt dann die PKS an den?
Ja, die taugt in dem Punkt taugt sie nichts. Aber das ist ja auch, deswegen hatte ich vorhin gesagt, das ist so eine Art Arbeitsnachweisstatistik für die Polizei. Also weil die sammeln Daten, die sie einfach die blank da abbilden, aber sie sagen ja nichts über die Gründe aus. Und dass auch diese Thesen, die Holger Münch dann da gemacht hat, das sind ja so Annäherungen, die dann nachträglich interpretiert werden, die aber eigentlich in den Zahlen jetzt erstmal nicht erfasst werden. Das heißt, deswegen muss man gucken, was steckt dahinter. Deswegen ist es so schwierig, direkt aus diesen PKS-Zahlen nur Schlüsse zu ziehen. Und man kann auch nochmal sagen, das sind auch dynamische Zahlen. Also wenn zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Schwerpunktstaatsanwaltschaften bildet, natürlich entdeckt man da mehr Delikte. Das betrifft zum Beispiel auch den, kann auch den Jugendbereich betreffen, wenn da mal geguckt wird.
Bei Kinderpornografie auch Kinderpornografie total stark.
Beispielsweise so, oder wir hatten diese Kindesmissbrauchsfälle in Lüchte, dann gab es plötzlich danach eine große Aufmerksamkeit, ein viel höheres Anzeigevolumen und dann ändern sich auch Daten. Also das heißt, man kann allein von diesen PKS-Zahlen kann man da nicht direkte Schlüsse ziehen. Und das hat auch das BKA bemerkt. Die haben in den letzten Jahren jetzt auch angefangen, Dunkelfeldstudien zu machen, wo sie quasi Tatbetroffene befragen oder generell befragen, habt ihr Straftaten erlebt in den letzten Jahren? Habt ihr sie zur Anzeige gebracht? Dann stellt man fest, ein Fünftel der Delikte werden überhaupt nur angezeigt. Dann sieht man, wie groß das Dunkelfeld ist. Und auch zum Beispiel das LKA Niedersachsen macht sowas auch schon viel länger, ein paar Jahre. Und da muss man aber auch sagen, da gab es schon auch Befunde, gerade die schon länger andauernde Studie des LKA Niedersachsen, wo Leute gesagt haben, doch, ich nehme mehr wahr oder habe mehr Straftaten erlebt. Deswegen kann man diese Delikte auch nicht ganz wegwischen, sondern muss schon nochmal reden, was tun.
Aber ich meine, man kann diese ganze Statistik vollständig in Frage stellen. Das machen viele Kriminologen auch. Also die sagen irgendwie, das ist so fehleranfällig und hat so wenig Aussagekraft. Wir brauchen eine Verlaufsstatistik. Also das ist das, was viele sagen. Also dass man quasi irgendwie nicht nur die angezeigten Straftaten, sondern dass die dann jede Straftat quasi so eine Nummer kriegt und dann verfolgt wird, wie das weitergeht und ob die Leute am Ende verurteilt werden und so. Und das hat natürlich eine ganz andere Aussagekraft. Also ich finde, dass man das bei dem, was das immer wieder auslöst, auch an gesellschaftlichen Verwerfungen, man doch mal sagen müsste, vielleicht lässt man es lieber.
Ich möchte das, was Sabine gerade gesagt hat, an einem Beispiel illustrieren. Da springen wir nochmal zurück in die sogenannte Kriminalität nicht deutscher Tatverdächtiger. Aber wir haben ja vorhin über Dinge gesprochen, die nur Menschen ohne deutschen Pass begehen können. Zum Beispiel unerlaubte Einreise. Da sind irgendwie, glaube ich, 93.000 Fälle in dieser Kriminalstatistik. Fakt ist, dass fast jeder Mensch, der in Deutschland Asyl beantragen möchte, erstmal illegal über die Grenze kommen muss. UkrainerInnen sind eine Ausnahme, dann so ein paar Resettlement-Programme oder so, aber die allermeisten müssen erstmal illegal einreisen. Wenn sie dabei aufgegriffen werden, fängt die Polizei an zu ermitteln. Das ist aber ja auch gesetzlich so vorgesehen. Sie reisen irregulär ein, stellen dann einen Asylantrag und dann wird das Verfahren eingestellt. Sie sind dann aber in dieser Statistik drin, als unerlaubt eingereist, weil es wird ja gar nicht geguckt, werden sie da hinterher auch für verurteilt oder nicht. Das ist quasi der reguläre Weg, ne? Also sozusagen das verzerrt diese Statistik in eine Richtung. Dann gibt es andere Dinge, die ja qua Definition gar nicht in dieser Statistik auftauchen. Steuerdelikte zum Beispiel, ja. Und dieser ganze riesengroße Bereich Steuerkriminalität kommt in dieser Statistik überhaupt nicht vor. Und ich würde aus verschiedenen dieser Gründe Sabine recht geben. Ja, was sagt uns diese Statistik überhaupt? Sie gibt uns keinen wirklichen Überblick über Kriminalität. Also weder über das gesamte Feld noch über was ist wirklich passiert, sondern nur, wo hat die Polizei ermittelt. Da kommen dann alle diese Dinge dazu, die ihr gerade schon genannt habt, mit irgendwie Racial Profiling und Orten, an denen die Polizei mehr guckt, Orten, an denen die Polizei weniger guckt. Es gab zum Beispiel so eine Studie in Hamburg, wo sie geschaut haben, wie die Polizei auf St. Pauli kontrolliert und festgestellt haben, da werden irgendwie innerhalb von 8 Stunden 39 Maßnahmen durchgeführt, während an anderen Ecken des Landes und der Stadt ja irgendwie einmal im Jahr jemand vorbeikommt. Und wenn du gezielt Leute kontrollierst an gezielten Orten, ne, dann wirst du irgendwie auch was finden. Nur wen kontrollierst du dann da? Und wer kann an dir vorbeilaufen mit seinem Tütchen Gras in der Tasche und wird nicht kontrolliert? Also das sind alles so...
Naja, ist ja jetzt legal.
Ist ja jetzt je nachdem wie viel.
Nur tatsächlich, also genau, das BKA hat selbst auch die Zahlen zum Teil bereinigt um diese aufenthaltsrechtlichen Straftaten. Und dann kommt am Ende ja trotzdem immer noch raus, dass das 13,5% Anstieg nicht deutscher Tatverdächtiger ist. So. Und dann kann man immer noch sagen, alles schwierig. Trotzdem auch in Bezugnahme auf diese Dunkelfeldstudien, wo Leute sagen, doch, ich habe zunehmend Bedrohungen erlebt, Betrugsdelikte erlebt, Körperverletzung. Glaube ich, müsste man nochmal gucken, schon gibt es nicht doch Dinge, die man tun kann. Und da würde ich aber sehr für Passgenauigkeit plädieren. Und deswegen ist es umso fataler beispielsweise, wenn wir darüber reden, bei den letzten Haushaltsverhandlungen, was ist denn mit Erstorientierungskursen bei Geflüchteten? Was ist mit psychosozialer Betreuung, wo es ja Diskussionen gab, muss man das kürzen? Dann ist es auch fatal, wenn wir über Bürgergeld und du hast es vorhin kurz schon angesprochen, Dina, oder Kindergrundsicherung immer reden. Also quasi eigentlich alles soziale Faktoren, wo man ran müsste, wo sich das aber alles verhakelt. Und das sind aber, glaube ich, Punkte, wo man auch mit Blick auf ein Delinquenzgeschehen dann doch sehr, sehr genau gucken muss, welche Maßnahmen kann man da treffen, welche muss man da auch treffen.
Ich würde gerne trotzdem noch mal eine Frage stellen, und zwar, dass Integrationsmaßnahmen und so weiter wichtig sind, ist ja irgendwie klar, Sozialpolitik und so. Jetzt haben wir aber diese Situation, dass die Kommunen zum Teil sagen, sie sind damit überfordert. Und ich stelle mir schon die Frage, was das eigentlich bedeutet, wenn du quasi Leute hast, die eben hier qua Kapazitäten nicht richtig integriert werden. Das ist ja quasi so eine, damit bereitest du so eine Straffälligkeit ja den Boden. Also ich meine, es ist trotzdem jeder selbst dafür verantwortlich, was er tut. Ja, nicht, dass ich falsch verstanden werde, aber ich sehe schon dieses Problem, worauf Konservative ja total massiv rumhacken. Aber ich finde, da haben sie irgendwie einen Punkt. Ja, also zu sagen, okay, wenn die Kapazitäten da am Ende sind und man einfach nicht mehr weiter weiß und es auch nicht nur eine Geldfrage ist, aber Geld ist eben im Augenblick auch knapp, das ist schon ein Problem, finde ich, dem wir uns irgendwie stellen müssen.
Ich würde an dieser Stelle gerne auf die verschiedenen Podcasts verweisen, die wir zum Thema Migration schon gemacht haben. Also wenn ihr, liebe HörerInnen, sehr ausführliche Antworten auf diese Frage haben wollt, da haben wir uns länglich damit beschäftigt. Das ist natürlich ein Punkt. Ich glaube nur, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen, manche, die man jetzt nicht akut ändern kann, aber die man sich endlich mal auf die Fahne schreiben könnte, weil auch diese Debatte führen wir ja immer wieder, weil wir sie immer nur dann führen, wenn es gerade knirscht. Und dann, ne, sozusagen muss irgendwie ganz schnell ganz viel aufgebaut werden, und wenn es dann mal wieder ruhiger wird, dann werden irgendwie Ressourcen, dann werden Strukturen und so weiter, die man geschaffen hat, um damit gut umzugehen, wieder abgebaut, weil man sagt, brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und dann passiert sowas wie der russische Überfall auf die gesamte Ukraine, und plötzlich kommen sehr viele Menschen aus sehr gerechtfertigten Gründen her und man sagt wieder, oh Gott, wohin jetzt mit denen? Wir haben ja alle Unterkünfte zugemacht und alle Stellen abgebaut in der Administration. Also das ist sowas, was man daraus endlich mal lernen könnte, weil wir das ja alle paar Jahre wieder haben, dass man diese Strukturen auch vorhalten muss, ne? Und wenn wir dann über die akute Situation reden, dann ist es ja aber durchaus auch so, dass das Bild gar nicht so einheitlich ist, wie es irgendwie medial und auch politisch manchmal gerne gezeichnet wird, dass alle Kommunen total am Rande ihrer Belastungsgrenzen sind, sondern es gibt durchaus Kommunen, die das sehr gut wuppen. Und es gibt vor allem aber auch Kommunen, die sich einfach komplett verweigern und sagen, nee, bei uns nicht. Und dann muss irgendwie, Gemeinden gibt es in den Kommunen, und dann sitzen die Landräte da und müssen schauen, wohin mit den Leuten. Und dann landen irgendwie sehr viele Leute an einem Ort, weil ein anderer Ort sich einfach schlicht komplett verweigert. Man könnte also durchaus Menschen im Land gleichmäßiger verteilen und so die Belastung an einzelnen Orten natürlich reduzieren.
Ich würde mal aber trotzdem jetzt einmal Avocados Diaboli. Weil wenn ich mir vorstelle, ich in Brandenburg, wo ich oft bin, rede über all sowas und sage, okay, um zu verhindern, also ich karikiere, ja, aber wenn die Argumentation ist, um zu verhindern, dass die Menschen, die wir ins Land lassen, unabhängig davon, ob sie, anders als die Ukrainer, ein Bleiberecht wahrscheinlich haben werden oder nicht, dass sie auch noch kriminell werden hier im Land, muss ich noch mehr Steuergelder ausgeben, um sie in Prävention, Integration und so weiter. Und dann sagen die Leute wieder, was denn, warum denn? Lass sie doch ja nicht erst drin, dann haben wir doch unsere Ruhe hier. Ja? So, was sagt man dagegen?
Also zum einen lässt sich das ja so leicht sagen, aber es hat ja bis heute keiner beantwortet, wie so eine Obergrenze aussehen soll, wie das praktisch umgesetzt werden soll. Und auf der anderen Seite, das, was jetzt ja auch wieder in aller Munde ist, man muss jetzt einfach viel mehr abschieben, auch das lässt sich so leicht ja irgendwie gar nicht realisieren. Das heißt, damit muss man irgendwie umgehen. Und deswegen meine ich, wir reden jetzt wieder nur über eine Teilgruppe dieser nichtdeutschen, dieses nichtdeutschen Segments. Es sind ja da auch, wie gesagt, Leute, die ohne deutschen Pass schon viele Jahre leben. Also das heißt, das ist jetzt auch nur ein Segment dieser Diskussion. Und weil man eben mit diesen objektiven Begebenheiten leben muss, würde ich denken, muss man tatsächlich gucken, okay, was können wir dann tun, wenn wir eben keine Obergrenze einführen können. Und dann, glaube ich, müssen wir eben tatsächlich über diese Angebote, die Dina da gesprochen hat, reden. Müssen wir dann auch Gelder entsprechend in die Hand nehmen, um da Perspektiven zu schaffen. Und ich glaube, das dreht sich mal, wir reden jetzt immer von diesem Prozentzahl, wenn wir das mal umdrehen, ja, also wir von 100 Leuten, oder wir haben jetzt 2 Millionen Tatverdächtige, ja. Aber das heißt ja, in unserer Gesellschaft sind dann doch immer noch 82 Millionen, die sich quasi gar nichts zur Schulde kommen lassen, und davon sind auch der allergrößte Teil nicht Deutsche. Also das heißt, man muss auch manchmal die Perspektive wieder wenden, und man muss vielleicht auch ein Signal senden für Leute, wenn ihr hier seid, wenn ihr euch an Regeln haltet, wenn ihr euch bemüht, dann habt ihr auch eine Chance, und dann habt ihr alles verdient, hier ein besseres Leben zu führen.
Und ich finde, man muss das auch in der Hinsicht nochmal umdrehen, dass man sagt, es sind ja auch nicht nur Menschen ohne deutschen Pass in Deutschland straffällig, ne? Und viele von diesen Sachen, die wir gerade diskutieren, also die Mehrheit sind ja immer noch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Und viele von diesen Sachen, über die wir hier gerade geredet haben, Investitionen in soziale Infrastruktur, gute Kita- und Schulversorgung, ein angemessener Sozialstaat und so weiter, das sind ja alles Dinge, die am Ende des Tages auch allen zugutekommen. Also allen überhaupt, und die auch da helfen, wo Menschen straffällig werden, ganz grundsätzlich, egal wie man sie jetzt in irgendwelche nationalen Kategorien einsortiert.
Das stimmt alles, aber trotzdem ist in der augenblicklichen Situation, in der sich dieses Land befindet, ja, auch was die finanzielle Situation angeht. Also ich meine, ich bin im Parlamentsbüro, wir haben zu tun mit der Haushaltsfindung 2025. Mehr Kohle in die Verteidigung, wo wird gespart? Ja, also das ist auch eine Folie, auf der dieses Thema verhandelt wird. Und das birgt einen Wahnsinnssprengstoff. Und ich glaube schon, dass wir uns auch, also wir als JournalistInnen, aber auch irgendwie Linke, sich damit beschäftigen müssen, was das, das eben irgendwie auch nicht alles mit Geld lösbar ist. Und das ist, also diese Frage irgendwie, die du ja jetzt gerade ein bisschen zugespitzt hast, Bernd, glaube ich, da müssen wir schon irgendwie mit umgehen.
Also ich wollte auch nicht so verstanden werden, dass man jetzt quasi auch nicht gänzlich auf diese Karte Strafverfolgung verzichten muss. Also natürlich, wo Straftaten begangen werden, müssen die verfolgt werden, egal woher die Leute kommen. Ja, und wenn wir über Intensivtäter reden, dann muss natürlich da irgendwie rangegangen werden. Und dann kann man auch gucken, gibt es da Möglichkeiten, in den Maghreb abzuschieben. Oder so, also das will ich damit jetzt auch nicht gesagt haben. Aber ich glaube, wir werden an vielen Punkten da an Grenzen stoßen, an rechtliche Grenzen. Und dann müssen wir da tatsächlich dann gucken, wie gehen wir damit um und welche Lösung finden wir dann auch hierzulande.
Und ich finde trotzdem, dass das so ein Impuls ist, ne? Also ich meine, es kommt immer als allererstes, wenn irgendwo gespart werden muss, dann irgendwie im sozialen Bereich, weil es irgendwie immer noch bei vielen so eine Vorstellung gibt, das sei nicht so wichtig. Aber das rächt sich total. Also sozusagen im Sozialsystem zu sparen, wird später erstens teurer und zweitens eine gesellschaftliche Katastrophe. Also auf beiden Ebenen lohnt sich das nicht. Man spart nicht, wenn man im Sozialen spart, sondern dann verliert eine gesamte Gesellschaft.
Was ich bis jetzt in der Debatte in den letzten drei, vier Tagen, seit dass die Zahlen öffentlich geworden sind, gehört habe an Vorschlägen. Einerseits schneller abschieben. Das hat selbst Faeser gesagt. Wer sich hier was zu Schulden kommen lässt, der muss unser Land schneller verlassen als bisher, hat sie gesagt. Die rechtlichen Fragen, die da auch hinterstehen, es gibt ja Gründe, warum auch Leute, die offiziell als ausreisepflichtig deklariert sind, im Land sind. Und diese rechtlichen Gründe, warum die nicht sofort abgeschoben werden können, die gehen ja nicht weg, damit dass man jetzt erklärt, du hast geklaut oder irgendwas, das muss so schneller gehen. Wenn es kein Land gibt, was aufnimmt, wenn es kein Land gibt, wo Leute hinkommen, um gefoltert zu werden oder sowas, dann wird es trotzdem nicht möglich sein, Leute so schnell abzuschieben. Insofern ist so ein bisschen eine Nebelkerze, habe ich auch den Eindruck, sowas zu sagen. Andererseits vielleicht aber auch eine politisch wichtige Nebelkerze, weil man dann sagt, ja, das stimmt schon. Wenn man aber sagt, ja, das stimmt schon, greift man natürlich den Ball auf der AfD, die sagt, alle raus, ne? Kriminelle Ausländer raus. Und wenn man dann das sagt und es aber nicht umsetzen kann, dann ist es ja in einer politischen Debatte noch viel blöder.
Ja, genau, das ist ja der wichtige Punkt, finde ich, dass so viele Erwartungen geschürt werden, die gekoppelt werden an einzelne Maßnahmen, die jetzt realistischer oder weniger realistisch sind, aber dass man sie überhaupt einführt, aber dass sie zu diesem Effekt führen, der da versprochen wird. Das ist bei ganz vielen Maßnahmen einfach, wissen alle, die sich damit länger beschäftigen, dass das eigentlich so nicht passieren wird. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil du dann ein Versprechen machst der Bevölkerung. Also du machst ein Problem groß, hast eine, beschreibst eine Lösung, die du tatkräftig umsetzt und dann passiert nichts. Und dann hast du nämlich das Ergebnis, dass die Leute sagen, ihr könnt ja dieses Problem nicht lösen. Ihr seid ja komplett hilflos und das ist genau das Falsche. Das ist ja irgendwie zum Beispiel bei der Bezahlkarte jetzt auch gewesen. Also dass ständig alle sagen, das würde den die Pull-Faktoren verringern, das mag eine ganz, ganz kleine Rolle spielen, aber im also, dass das wirklich ein Mittel ist, was substanziell was ändert, glaubt eigentlich niemand, der sich auskennt. Und es wird aber die ganze Zeit so bespielt und zwar nicht nur von, das reicht ja bis in die Grünen rein. Ja, also nicht alle, aber ein Teil der Grünen argumentiert inzwischen auch so. Und wo ich denke, okay, das wird alles furchtbar nach hinten losgehen.
Lass uns mal die Bezahlkarte jetzt weglassen. Ein zweiter Vorschlag, den ich so aus konservativen Kreisen gehört habe, ist... was die Jugendkriminalität angeht, Absenkung des Strafmündigkeitsalters.
Das ist auch so eine alte Kamelle.
Das ist eine alte Kamelle, kommt aber immer wieder. Was haltet ihr davon? Ist das eine Debatte, die von Anfang an, ja, ist irgendein Hinterbänkler, sagt's mal wieder, waren aber nicht nur Hinterbänkler, in einer Woche redet da kein Mensch mehr drüber oder nimmt das Fahrt aus, was glaubt ihr?
Tatsächlich ist das wirklich wieder so ein wiederkehrender Topos und wenn man da sich die Expertinnen anhört, dann sagen die alle, das ist Quatsch, denn tatsächlich Kriminelle oder Kinder oder Jugend, ganz junge Menschen, die kriminell werden, das ist natürlich eigentlich keine Aufgabe für die Strafverfolgung, sondern da müssen Sozialeinrichtungen ran. Und das würde ich auch so unterstreichen. Das ist aber eigentlich auch einhellige Meinung. Und das, ich meine, das ist schon wichtig, da zu reagieren, weil das ist natürlich die Generation, die ja dann demnächst das Land prägen wird. Das heißt, da Dinge nicht einreißen zu lassen, ist richtig. Aber ich glaube, es wird nicht helfen, da jetzt... Kinder da einzusperren oder so, also da glaube ich braucht.
Ich meine, wir reden um 14-Jährige ja, ja. Und jünger, ja. Also ich meine, es gab ja immer kam von der CSU auf dieser Vorschlag auf 12 zu senken, aber guck dir mal diese 12-Jährigen an. Also das nützt doch überhaupt nichts. Das wird völlig nach hinten losgehen.
Also man muss auch dazu sagen, es ist auch ein ganz erstmal natürliches Phänomen, dass Jugendliche irgendwie sich auch austesten, auch da kriminell werden, dann kriegen sie eine Antwort des Staates oder so und dann fängt sich das auch wieder in den allermeisten Fällen, wo sich es nicht fängt. Und das sind dann korreliert dann oft tatsächlich mit sozial herausgeforderten Situationen, mit eigenen Gewalterfahrungen in der Familie. Da muss dann tatsächlich glaube ich, eingreifen, aber da braucht es eben soziale Maßnahmen, braucht es flankierende Maßnahmen und nicht eine Strafabsenkung.
Genau, ich wollte noch eine Sache zu Nancy Faeser sagen, also unserer Bundesinnenministerin, weil du ja gesagt hast irgendwie, ja, selbst Nancy Faeser sagt das. Ich meine, das ist die ganze Zeit das Programm von Nancy Faeser und es ist auch ihre Aufgabe in dieser Bundesregierung von der SPD. Ich meine, Nancy Faeser ist eine rechte Sozialdemokratin und die hat in dieser Regierung quasi die Aufgabe, diese Flanke zu schließen. Also das ist ganz wichtig, deshalb ist es nicht überraschend, nur weil das so ein bisschen so rüberkam, wie du das gesagt hast, Bernd.
Der dritte Vorschlag, der in diesem Falle von der anderen Seite kommt und auf den ihr ja auch abgehoben habt, wahrscheinlich auch sehr zu Recht, ist Prävention. Prävention, Bildung, bessere Lebensbedingungen für Menschen schaffen, die das verhindern, dass man in kriminelle Milieus abrutscht, überhaupt jenseits von ein Kind probiert sich mal aus, der ist eine Grenze aus, wie du gesagt hast, und ich gestern auch von einer Jugendrichterin in Deutschlandfunk gehört habe, du vielleicht auch, sagte, ja, kriegt man Antworten, bei den allermeisten ist damit auch gut und nur einige wenige. Also Prävention, Bildung. Nun wissen wir, dass das natürlich, Prävention nennt man ja ein Bündel von sozialen Maßnahmen, wenn man es denn auf Kriminalität hindreht. Es sind aber eigentlich soziale Maßnahmen, um Lebensbedingungen überhaupt zu verbessern. Eine Aufgabe, die sich auch jenseits sämtlicher Kriminalitätsstatistiken eigentlich stellt, die aber immer weniger beantwortet werden kann aus den Gründen, die Sabine vorhin genannt hat, Geldmangel. Großer Geldmangel und in diesem Falle auch Personalmangel, weil es gibt ja sogar soziale Einrichtungen, wo Sozialarbeiter händeringend gesucht werden oder Erzieher und so weiter händeringend gesucht werden und erstmal nicht da sind. Das heißt, auch da frage ich mich, ich habe vorhin gesagt, dieses, wir müssen jetzt viel mehr abschieben, halte ich für eine Nebelkerze. Ich halte aber ehrlich gesagt, wir müssen jetzt ganz viel in Prävention und jeder weiß, es wird nicht passieren. Oder es kann nicht passieren. Oder wenn es passieren würde, würde es Jahre, viele Jahre dauern, bis da irgendwas greift im Hinblick auf Kriminalitätsstatistik. Ist das nicht genauso eine Nebelkerze, wenn man es jetzt wirklich auf diese Zahlen abhebt?
Naja, aber wenn man es tun würde, dann würde es ja irgendwann greifen. Anders als diese anderen Nebelkerzen, die nämlich gar nicht funktionieren können. Also deshalb würde ich das auf keinen Fall auf eine Stufe stellen. Aber dass das nicht so einfach jetzt, man beschließt es heute und morgen ist es gelöst, das stimmt natürlich. Also es ist ein langfristiger Prozess, aber ich glaube, dass es eigentlich gar keine richtige Alternative dazu gibt.
Und es gibt generell keine einfachen Lösungen, glaube ich, weil du Eine einfache Lösung ist ja immer, wir erhöhen das Strafmaß. Ja, jetzt gibt es dann ein Jahr mehr, quasi, wenn man eine gewisse Straftat begeht. Da zeigt sich aber auch in den Folgen, das schreckt Leute nicht ab, ob da jetzt ein Jahr höhere Verurteilung droht oder nicht. Also das, ich glaube, diese ganz schnellen, ganz einfachen Maßnahmen gibt es nicht. Und dann braucht man letztlich, die Frage ist ja, haben die eine Perspektive, quasi, haben die dann später auch Arbeit, haben sie keine? Das sind ja Faktoren, die dann, glaube ich, entscheidend sind. Deswegen kommt man da, wie Sabine sagt, eigentlich nicht drum herum, das anzugehen.
Aber es gibt schon, Entschuldigung.
Nee, ich wollte auch nur sagen, ne, ich glaube, es ist alleine schon eine Nebelkerze, so zu tun, als gäbe es irgendwas, was diese Statistik im nächsten Jahr schlagartig fantastisch aussehen lässt. Aber die Gründe dafür habt ihr beide gerade gesagt.
Ich meine, was vielleicht als Maßnahme schon eine Relevanz, aber das weißt du besser als ich, Konrad, ist diese Frage, wenn Leute schnell verurteilt, also gerade Jugendliche schnell verurteilt werden. Also wenn es wirklich eine Straftat ist, die irgendwie vor dem Richter landet und eine Sanktion nach sich zieht, dass das, die Gerichte sind ja auch so völlig überlastet. Also das dauert ja manchmal Monate, wenn nicht noch länger, bis es eine Konsequenz hat. Und dass das kürzer wird, also dass sozusagen auf die Straftat relativ schnell die Verurteilung folgt, da glaube ich schon, oder das ist das, was ich gelesen habe, dass das einen positiven Effekt in Anführungsstriche haben könnte.
Das ist zutreffend, aber genau da haben wir auch das Problem. Die Justiz möchte gerne mehr Stellen, bekommt sie nicht. Es gäbe auch einen zweiten Effekt, wo man vielleicht auch drüber reden könnte. Die Frage, das ist die Frage Polizeipräsenz im öffentlichen Raum. Auch da kann man messen, wenn Polizei sichtbar ist im öffentlichen Raum, dann stärkt das einerseits das Sicherheitsgefühl der Allgemeinheit, hat aber gleichzeitig auch so ein, wenn ich den Eindruck habe, oh, ich könnte hier erwischt werden bei Dingen, dann lasse ich es vielleicht doch lieber sein. Aber auch da wird man jetzt nicht überall Polizisten herzaubern können, die dann überall stehen. Also
das kann aber auch den Effekt haben, dass die Kriminalitätsstatistik erstmal hochgeht.
Das kann auch wieder
sein. Nee, ich meine, ja. Ich fand das relativ interessant. Ja. Wenn du in den Flüchtlingsunterkünften, wo relativ schnell bei Auseinandersetzungen auch unter Geflüchteten die Polizei gerufen wird einfach, wo dann sofort eine Gewaltstraftat hast, die auch zur Anzeige gebracht wird. Da ist halt eine hohe Kontrolldichte, weil überall Security-Betreuer und so weiter, die meistens das eben nicht zulassen, dass das irgendwie so sich von alleine regelt, sondern relativ schnell die Polizei holen. Also eine sehr hohe Kontrolldichte, viel höher als sonst wo im öffentlichen Raum. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest diese Kontrolldichte überall, ja, vielleicht führt es zu weniger Straftaten, vielleicht explodiert dann aber auch die Statistik, weil viel mehr, was jetzt unten durchfällt, dann angezeigt würde.
Aber das wäre ja, Entschuldigung, aber das, also, da reden wir ja wieder über Dunkelfelder,
genau.
Ne? So, häusliche Gewalt ist ein riesengroßes Feld, wo in den allerseltensten Fällen angezeigt wird. Wir werden jetzt natürlich nicht, weder ist es wünschenswert noch realistisch, dass die Polizei immer mal kommt und bei Leuten an der Tür klopft und sagt, hallo, verprügelt hier gerade jemand seinen Partner, seine Partnerin. Aber genau das ist ja quasi in geflüchteten Unterkünften zum Beispiel der Fall. Ne? Das ist, es gibt kaum Privatsphäre. Dinge, die anderswo hinter verschlossener Tür passieren, passieren da vor einer halbwegs Öffentlichkeit und es gibt Personal, das die Polizei ruft, wenn sie was sehen. So, und das, ne, also, und ich würde ja beinahe sagen, wenn die Kriminalstatistik explodiert, weil das Dunkelfeld angezeigt wird, wäre das ja gar nicht so schlimm, weil Dunkelfeld ist ja ein Problem, ne? Weil wer nicht angezeigt wird, wird auch nicht verurteilt. Die Diskrepanz zwischen Anzeigen und Verurteilung bei so Sachen wie häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt und so ist nochmal eine ganz andere, Ebene. Aber da landen wir ja wieder bei der Ausgangsfrage, wie aussagekräftig ist eigentlich diese Statistik? Genau.
Das wäre auch so meine Frage für unsere Schlussrunde. Ihr habt es vorhin ein paar Mal gesagt, diese Statistik, jedes Jahr wieder sorgt sie für Aufregung und jedes Jahr wieder muss man erklären, dass sie eigentlich nur sehr, sehr, sehr bedingt aussagekräftig ist. Soll man die abschaffen?
Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, das auf jeden Fall fundamental zu verändern. Also ich glaube, dass man diese Kategorie nicht deutsche Tatverdächtige abschaffen sollte, weil die nicht wirklich aussagekräftig ist, manipulierbar und zu Verhetzung einlädt. Und die Statistik so verändern sollte, dass man so eine Verlaufsstatistik macht, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe.
Was das auslösen würde, ne?
Ja, das natürlich.
Das wird nicht mehr aufgeführt, ja. Das kannst du dir auch vorstellen.
Ja, klar,
ne?
Also klar, dann würde natürlich gesagt, ihr schafft die ab, weil die belegt irgendwie, was wir schon immer gesagt haben. Würde natürlich die AfD sagen, gut, aber was, davon kann man sich auch nicht abhalten lassen.
Und das ist jetzt auch kein so großartig anderes Argument, als was sie jetzt auch schon sagen, wenn man die Zahlen auf den Tisch hat.
Also ich bin ja grundsätzlich immer Fan von, wenn man irgendwie Zahlen und Forschung hat und so. Deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtiger. Aber wir haben ja alle Mängel dieser Statistik benannt und die sind ja augenscheinlich. Deswegen würde ich sagen, ist es richtig, dass man jetzt diese ergänzende Dunkelfeldstudie macht, dass man diese Zahlen, dass man Forschung drumherum macht, diese zu den Ursachen, die hier gar nicht aufgerufen werden. Würde dann eher sagen, man muss das dringend flankieren und ausbauen. Die Zahlen allein helfen nicht weiter.
Das war's. Das war der Bundestalk diese Woche. Ich danke euch allen dreien sehr herzlich für die engagierte und sehr kenntnisreiche Diskussion. Wir danken Janset Inspinar für die Redaktion, Daniel Fromm für die technische Produktion des Ganzen. Wenn ihr die Folge gut findet und überhaupt den Bundestalk gut findet, dann teilt uns herzlich gerne auf Social Media. Wenn ihr Geld übrig habt, dann sucht mal auf taz.de, taz zahlig und lasst uns ein bisschen was zukommen, denn wir können das zwar für euch kostenlos zur Verfügung stellen, aber nicht kostenlos machen. Wir würden gerne auch hinweisen auf den 27. April. Da findet hier rund um das Taz-Gebäude in Berlin das Taz-Lab statt, was uns die Möglichkeit gibt, einmal vor Publikum den Bundestalk aufzuzeichnen und mal nicht in diesem fensterlosen Raum zu sitzen, sondern hoffentlich etwas luftiger und in einer engagierten Debatte. Thema wissen wir noch nicht, aber bis dahin werden wir es wissen. Gucken wir mal. Und ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.